NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen zu unserer Sendung mit unter anderem diesen Themen im Überblick. Nach den Terroranschlägen auf koptische Kirchen, Ägypten im Ausnahmezustand, dazu auch der Kommentar. Schweigeminute im ganzen Land, Gedenken an die Opfer des Anschlags in Stockholm. Antonio Guterres, 100 Tage im Amt, eine Zwischenbilanz. 15 Tage in Haft, Kreml-Kritiker Nawalny ist wieder frei. Die Terroranschläge in Ägypten mit 45 Toten und rund 120 Verletzten sind dort die seit Jahren blutigsten Attentate. Gestern hatten in Tanta und Alexandria Selbstmordattentäter koptische Kirchen überfallen und Sprengsätze gezündet. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu den Attentaten und drohte mit weiteren Verbrechen. Deutsche Politiker, Kirchenvertreter und Oberhäupter muslimischer Gemeinschaften äußerten ihre Anteilnahme und verurteilten die Terrorakte als abscheuliche Taten. In Ägypten wurde für 3 Monate der Ausnahmezustand verhängt. Aus Kairo, Carsten Kühntop.
Am Tag danach steht Ägypten unter Schock. Gewiss, die beiden Attentäter hatten Christen im Visier. Aber heute fühlt sich jeder angegriffen. Auch Mohammed Zeynum, ein Passant in Kairo, der gegen seine Tränen ankämpft. Diese Leute sind Ägypter. Wir sind alle zusammen aufgewachsen. Ayad, Nassim, Alfi, Jerjes, die Christen also, zusammen mit Mahmoud, dem Muslim. Diese Leute sind unsere Brüder und Schwestern und wir lieben sie. Ich bete zu Gott, sich zu erbarmen und das Böse zu vertreiben. Wir sind alle füreinander da und werden einander auch weiterhin lieben. Möge Gott sie bestrafen für das, was sie getan haben. Bereits gestern hatte die Al-Azhar, die wichtigste Lehreinrichtung im sunnitischen Islam, die Anschläge scharf verurteilt. Heute meldete sich Ägyptens Großmufti Shawki Alam zu Wort mit einer Fernsehansprache. Diese feigen Terrororganisationen und die mit ihnen verbündeten Staaten und Personen müssen wissen, dass das Leid unser aller Leid ist, dass der Schmerz unser aller Schmerz ist und dass unser Blut, das heimtückisch vergossen wurde, unser aller Blut ist. Das alles macht die Kinder dieses Volkes, die der Armee und der Polizei und der Muslime und Christen standhafter. In einem Kloster in Alexandria fand am Vormittag ein Gottesdienst für einige der Opfer statt. Ein Fernsehsender übertrug die Messe live. Allerdings brachen die versammelten Menschen plötzlich in Sprechchöre gegen den Innenminister aus, Magdi Abdel Rafah. Abdel Rafah, du musst gehen, skandierte die Menge. Kurz entschlossen begann eine Polizeikapelle daraufhin zu trommeln, damit man die Menschen nicht mehr hören würde, und das Fernsehen stellte den Ton ab. Die beiden Anschläge haben bei vielen Christen das Gefühl verstärkt, dass der Staat nicht genug tut, um sie zu schützen. Dabei unterstützt die koptische Kirche Präsident Abdel Fattah al-Sisi, weil sie in ihm ein Bollwerk gegen radikale Islamisten sieht. Al-Sisi regiert sein Land autoritär. Er bemüht sich nun, Entschlossenheit und Tatkraft zu zeigen. Wie erwartet stimmte das Kabinett der Verhängung des Ausnahmezustands durch den Präsidenten zu. Dass das Parlament nur noch nachträglich sein Einverständnis erklärt, gilt als Formsache. Der Ausnahmezustand ist in einem Gesetz von 1952 geregelt und gibt den Behörden unter anderem das Recht zu Festnahmen ohne Haftbefehl und Hausdurchsuchungen ohne richterliche Anordnung. In der Praxis dürfte sich wenig ändern, denn schon zuvor hatten die Behörden weitgehend freie Hand gegen Regierungskritiker jeder Couleur. Mohammed Al-Sayed vom Nationalen Zentrum für Nahoststudien lobte die Verhängung des Ausnahmezustands, denn das bedeute mehr Sicherheit. Diese Botschaft soll nicht nach innen gesendet werden, sondern sie soll sich klar ans Ausland richten. Wir treffen diese Vorsichtsmaßnahmen für die Sicherheit. Denn der Terror schlägt nicht nur bei uns, sondern auch auf der ganzen Welt zu. Sollte mehr Sicherheit nun aber auch noch mehr Unterdrückung bedeuten, könnte das für wachsenden Unmut gegenüber den Christen sorgen, ausgerechnet.
Der Terror des Islamischen Staates gegen Christen hat Ägypten ins Mark getroffen. Nun gilt ein Ausnahmezustand. Ein Kommentar von Björn Blaschke.
Der IS, der sich zu den Attentaten von Tanta und Alexandria bekannt hat, will den Zusammenhalt der ägyptischen Gesellschaft brechen, die Christen des Landes terrorisieren und aufstacheln. Der IS möchte Gegengewalt der Christen provozieren, die dann möglicherweise wieder Gegengewalt erzeugt. Obendrein will der IS erreichen, dass sich ägyptische Muslime von den ägyptischen Christen distanzieren. Nur so ist die Botschaft zu verstehen, die der IS nach den jüngsten Attentaten verbreitete. In dieser Botschaft heißt es wörtlich, die Kreuzzügler und ihre abgefallenen Alliierten sollen wissen, dass die offene Rechnung zwischen uns und ihnen sehr lang ist. Kreuzzügler, damit meint der IS alle Christen. Die Abgefallenen, das sind die ägyptischen Staatsvertreter und die, die hinter ihnen stehen, die angeblich den Islam verraten, weil sie gegen den IS und andere Islamisten vorgehen. Im Klartext ist das eine Drohung. Heißt das nichts anderes als, Muslime, haltet euch von den Christen fern, sonst wird es euch genauso ergehen wie ihnen. Denn der allergrößte Teil der Ägypter hasst den IS. Muslime durch alle Schichten hindurch haben sich solidarisch mit den Christen erklärt, die Attentate von Tanta und Alexandria seien ein Angriff auf das gesamte Volk, auf Ägypten. Dennoch wird der IS wahrscheinlich versuchen, weiter Terror zu verbreiten. Aus zwei Gründen. Erstens, weil Papst Franziskus Ende des Monats Ägypten besuchen will. Ein guter Anlass für den IS, die Provokation weiterzutreiben. Und zweitens haben die Anschläge von Tanta und Alexandria dem Staat einen heftigen Schlag versetzt. Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte Sicherheit versprochen, konnte dieses Versprechen aber offenbar nicht halten. In diesem Zusammenhang ist auch der Ausnahmezustand zu sehen. Er soll eine Antwort auf die Forderung der Ägypter sein, die sich eine stärkere Präsenz der Armee auf Ägyptens Straßen wünschen, weil sie sich mehr Sicherheit erhoffen. Der Ausnahmezustand ist eher als ein Signal zu verstehen. Tatsächlich bräuchten ihn die Sicherheitskräfte nicht. Für sie gilt immer Gefahr in Verzug, Verdächtige lieber mal verhaften. Willkür. Und darin liegt die eigentliche Gefahr, dass der Staat durch den Ausnahmezustand nun legalisiert willkürlich gegen alle vorgeht, die staatskritisch sind. Der IS muss zweifellos bekriegt werden. Parallel muss der ägyptische Staat das Land aber mit Augenmaß voranbringen. Neben dem Aufbau einer gesunden Wirtschaft ist da die Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nötig. Der Kampf gegen die Willkür. Sonst gefährdet am Ende der Staat das, was die Gesellschaft heute noch auszeichnet. Ihr Zusammenhalt.
Björn Blaschke kommentierte. Nach dem LKW-Anschlag in Stockholm hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 39-jährigen Usbeken beantragt. Morgen soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Für die Staatsanwaltschaft ist er dringend tatverdächtig, den LKW in der Einkaufsstraße gesteuert und dabei 4 Menschen getötet sowie 15 weitere verletzt zu haben. Im ganzen Land wurde heute Mittag bei einer Schweigeminute um die Opfer getrauert.
Das Land stand still für eine Minute an diesem Mittag. Überall gedachten die Menschen der Opfer des Anschlages. Die zentrale Zeremonie vor dem Stockholmer Rathaus wurde in Radio und Fernsehen live übertragen. Im Beisein der königlichen Familie sprach Regierungschef Stefan Löfven. Schweden, das Vereinigte Königreich und Belgien stehen zusammen in Trauer um die Staatsbürger, die wir verloren haben. Unsere Länder haben schreckliche Terroranschläge erlebt, aber wir haben auch die Kraft unserer demokratischen Gesellschaften gesehen. Wir werden niemals vor dem Terrorismus kapitulieren. Zusammen werden wir das alles überstehen. Dieser Terror hat in Schweden seit dem Wochenende ein Gesicht. Zeitungen haben heute neue Bilder des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Der 39-jährige Usbeke hatte Asyl beantragt. Der Antrag war abgelehnt worden. Er sollte abgeschoben werden und war untergetaucht. Presseberichten zufolge hat er angeblich die Tat gestanden. Und es hat eine weitere Festnahme gegeben, die auf einem minderschweren Terrorvorwurf basiert. Zum Hauptverdächtigen sagte Ermittlungsleiter Jan Evensson, der Verdacht hat sich erhärtet und wir sind sicher, dass wir die richtige Person haben. Er wird den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen. Jetzt fragen sich viele Schweden, wenn er es denn war, warum hat ihn die Polizei dann nicht früher gefasst und am Anschlag gehindert? Schließlich stand er ja seit Monaten auf der Abschiebeliste. Polizeichef Dan Eliasson geriet am Nachmittag darüber bei der Pressekonferenz in die Defensive. Es gab nichts im System, das darauf hingewiesen hätte, dass er so etwas wie am Freitag geschehen tun würde. Hätten wir das gewusst, wir hätten natürlich anders gehandelt. In Schweden sind laut Polizei etwa 12.000 Menschen nach Ablehnung ihrer Asylanträge untergetaucht. Die einwanderungskritischen Schwedendemokraten fordern bereits politische Konsequenzen. Ihr Vorsitzender Jimmy Åkesson machte das in einer Fernsehdiskussion klar. Wenn die Informationen stimmen, die wir über den mutmaßlichen Täter haben, muss vor allem die Regierung hierfür die Verantwortung übernehmen. Das will sie auch. Allerdings anders, als Åkesson sich das wohl vorstellt. Regierungschef Löfven selbst hat bereits eine härtere Abschiebepraxis versprochen. Da kündigt sich ein Streit an, der nur Tage nach dem Anschlag noch eher leise ausgetragen wird. Aber das dürfte sich nach der heutigen Schweigeminute sehr schnell ändern.
Aus Stockholm berichtete Carsten Schmiester. Was für eine Geschichte. Die pakistanische Bildungsaktivistin Malala ist neue Friedensbotschafterin der Vereinten Nationen. Die 19-jährige Friedensnobelpreisträgerin, die 2012 in ihrer Heimat nur knapp einen Mordanschlag der Taliban überlebte, soll noch heute offiziell von UN-Generalsekretär Antonio Guterres eingeführt werden. Die jüngste Friedensbotschafterin der UN werde sich auf das Thema Bildung für Mädchen konzentrieren, so Guterres. Ein kleines Jubiläum begeht heute Guterres selbst. Er ist seit genau 100 Tagen im Amt. Eine Zwischenbilanz von Kai Clement.
Der neue US-Präsident und der neue UN-Generalsekretär, nun genau 100 Tage im Amt. Es ist eine so junge wie überaus schwierige Ehe, sagt der New Yorker UN-Experte Simon Adams. Ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte der UN, dass ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates, dass der Präsident dieses Landes Zweifel an die Zukunft der UN äußert, ob sie überhaupt noch eine Rolle spielen. Donald Trump handelt in Syrien gerade ohne die Vereinten Nationen, mit großem Zuspruch vieler Europäer, mit großen Bauchschmerzen von Völkerrechtlern. Vielleicht handelt Trump demnächst auch allein in Nordkorea. Die Verlegung von Kriegsschiffen in die Region ist zumindest ein Muskelspiel. Angesichts all dessen wirkt UN-Generalsekretär Antonio Guterres dieser Tage geradezu merkwürdig abwesend. Auch das dritte Treffen des Sicherheitsrates zu Syrien binnen nur 3 Tagen findet Ende vergangener Woche ohne den Chefdiplomaten statt. Das aber möge man doch bitte nicht überbewerten, sagt sein Sprecher.
I wouldn't read anything into that.
Chemiewaffen und ein US-Militärschlag in Syrien. Guterres äußert sich zwar, aber eben nur knapp und schriftlich. Nach seiner Vereidigung Mitte Dezember dagegen noch sehr deutliche Töne von Guterres. Höchste Zeit, diesen Unsinn zu beenden.
It's high time to put an end to this nonsense.
Russland aber, das sich nun lautstark auf Völkerrecht beruft, hat den Sicherheitsrat zu Syrien schon 7-mal mit seinen Vetos lahmgelegt. Ein gordischer Knoten für den vorigen UN-Generalsekretär. Das Veto-Dilemma ist auch ein gordischer Knoten für den neuen UN-Generalsekretär im syrischen Stellvertreterkrieg. Die Erwartungen sind dennoch riesig. Guterres als ehemaliger portugiesischer Premier ist der gewandte Vollblutpolitiker und als ehemaliger Flüchtlingshochkommissar der langjährige UN-Kenner. Er sei mehr noch als ein Läufer, er sei ein Sprinter. Solche Vorschusslorbeeren bekam er schon aus dem Sicherheitsrat. Nun aber muss er mit einem Präsidenten Trump klarkommen. Mauerbau, Muslimbann und America First. Alles Äußerungen, die einen UN-Generalsekretär nur zusammenzucken lassen können. Gezuckt werden darf aber nur mit größtem diplomatischen Geschick. Schließlich sind die USA der mit Abstand größte Geldgeber für die Vereinten Nationen.
Nachdem er seine 15-tägige Haftstrafe abgesessen hat, ist heute der Kreml-Kritiker Nawalny wieder auf freien Fuß gekommen. Nawalny war am 26. März bei einer Kundgebung im Rahmen landesweiter Protestmärsche festgenommen und in einem Schnellverfahren verurteilt worden. Aus Moskau Markus Sambale.
Hallo zusammen, so nannte Alexei Nawalny seinen ersten Blogpost nach der Freilassung. Er sei froh, wieder bei seinen Freunden zu sein, schrieb Nawalny in seinem Blog weiter und er veröffentlichte ein Foto, das ihn im Kreis seiner Unterstützer zeigt. Der Moskauer Oppositionspolitiker will sich nicht von seinem Ziel abbringen lassen, bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr gegen Wladimir Putin anzutreten. Aufkleber mit der Aufschrift Nawalny 2018 würden seine Kampagne sichtbar halten, hieß es. Obwohl die Behörden Probleme gemacht hätten und Nawalny in Haft war, habe dessen Team Wahlkampfbüros in 4 russischen Städten eröffnet. Alexei Nawalny war vor gut 2 Wochen auf einer nicht genehmigten Demonstration im Zentrum von Moskau festgenommen worden. Ein Gericht verurteilte ihn zu Arrest, weil er sich der Polizei widersetzt habe. Mehrere 10.000 Menschen hatten russlandweit gegen Korruption und gegen Präsident Putin demonstriert. Bürgerrechtler zählten mehr als 1.000 Festnahmen. Es waren die größten Proteste in Russland seit 5 Jahren.
Heute in einer Woche dürfte das Ergebnis des türkischen Verfassungsreferendums feststehen. Während in der Türkei am Ostersonntag abgestimmt wird, endete für Auslandstürken bereits gestern die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben, so auch in Deutschland. Über das kommende Prozedere aus Istanbul Christian Buttgereit.
Knapp die Hälfte der gut 1,4 Millionen türkischen Wahlberechtigten in Deutschland hat sich am Referendum beteiligt. Das ist deutlich mehr als bei der letzten Parlamentswahl 2015. Besonders hoch fiel die Wahlbeteiligung im Ruhrgebiet aus mit gut 67%. Um Wahlfälschung zu verhindern, sieht das türkische Wahlgesetz vor, dass diese Stimmen bereits in Deutschland ausgezählt werden, und zwar bis zu 3-mal. Das Ganze geschieht unter Aufsicht von Vertretern der Parteien. Die Ergebnisse werden in Listen eingetragen, bleiben aber geheim. Dann kommen die Stimmzettel und die Listen in Säcke, die anschließend versiegelt werden. Kopien der Listen werden gesondert verwahrt. Die versiegelten Säcke werden dann per Flugzeug in die Türkei gebracht, eskortiert von Vertretern der Parteien. In der Türkei werden die Stimmen am Sonntag dann noch einmal ausgezählt. Wenn alles mit rechten Dingen zugegangen ist, sollte das Ergebnis der Auszählung in der Türkei das gleiche sein wie zuvor in Deutschland. Zuverlässige Hochrechnungen über den Ausgang des Referendums werden am Sonntag gegen 20 Uhr deutscher Zeit erwartet.
Etwa 20 Millionen Menschen sind in Ländern wie Nigeria oder Somalia, aber auch im Jemen akut von Hunger bedroht. Es fehlt an vielem, aber vor allem an Wasser und Grundnahrungsmitteln. Die Hilfsorganisation Care Deutschland Luxemburg schilderte heute vor der Presse die dramatische Situation, speziell im Bürgerkriegsland Jemen. Tim Kukral berichtet.
Die Entwicklung im Jemen im Schnelldurchlauf. 2011, im Jahr des arabischen Frühlings, demonstrieren Tausende gegen den langjährigen Machthaber Salih. Der tritt schließlich zurück und übergibt die Macht an seinen Vizepräsidenten Hadi. Ein Bürgerkrieg bricht aus. Rebellen und Milizen besetzen Teile des Landes. 2015 greifen ausländische Mächte wie Saudi-Arabien in den Konflikt ein. Mittlerweile ist die Lage völlig verworren. Das Chaos erinnert an den Krieg in Syrien, doch für den Jemen gibt es vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit. Eine mögliche Erklärung dafür liefert der Generalsekretär der Hilfsorganisation CARE, Karl Otto Zentel. Sie lautet: Es gibt außerhalb des Landes keine Flüchtlinge aus dem Jemen.
Wohin soll jemand, der im Jemen lebt? Also Sie haben die saudische Grenze, die ist dicht oder sehr, sehr gefährlich. Dann haben Sie da viel Wüste, dann haben Sie Oman und dann haben Sie das Meer.
Die Grenze zum Oman, dem zweiten Nachbarland des Jemen, ist ebenfalls geschlossen. Zwar sind im Jemen mehr als 3 Millionen Menschen auf der Flucht, aber sie bleiben in ihrem Land, sind dort eingeschlossen.
Das heißt, wir haben hier keine jemenitischen Flüchtlinge gesehen. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum das sehr, sehr unter dem Radar und unterhalb der Wahrnehmungsebene in Europa zumindest läuft, weil die Menschen einfach keine Chance haben, ihr Land zu verlassen, auch wenn sie es wollten.
Das Resultat: Der Druck auf die Politik, die Probleme im Jemen zu lösen, ist gering. Die Aufmerksamkeit in westlichen Medien hält sich ebenfalls in Grenzen, genauso wie das Spendenaufkommen. Dabei leiden die Menschen im Jemen sehr. Milizen belagern Städte, legen Minen, Kampfjets bombardieren Krankenhäuser. Seit Beginn des Krieges wurden rund 10.000 Menschen getötet. Dazu kommt der Hunger. Er bedroht rund 17 Millionen Menschen im Jemen, weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung.
Deswegen haben wir uns konzentriert, wirklich richtig Nahrungsmittel in die Gebiete zu bekommen, die von Kriegshandlungen betroffen sind,
sagt Martin Mylius von CARE. Er koordiniert die Hilfe im Jemen. Zuletzt war er vor wenigen Tagen dort. Ihn beeindruckt vor allem, wie sich die Menschen gegenseitig helfen.
Dann wird eben geteilt. Bei unserem Mitarbeiter Essam, der mittlerweile sein Gehalt, mit seinem Gehalt, das er von uns bekommt, 7 Familien durchbringt. Mittlerweile sind das mehr als 40 Leute, die von diesem einen Gehalt abhängen. Aber es zeigt einfach auch die Situation. Das wenige Geld reicht halt dann auch doch nicht für alle. Ne? Das reicht alles hinten und vorne nicht.
Rund 2 Milliarden Euro wären nötig, um den am meisten bedrohten Menschen im Jemen zu helfen. Das ist das Ziel der Vereinten Nationen. Doch bisher konnte die UNO gerade mal 7% davon einsammeln. Hilfsorganisationen hoffen nun auf eine internationale Geberkonferenz Ende April in Genf und auf mehr Aufmerksamkeit für den vergessenen Krieg im Jemen.
Deutschland und Frankreich wollen afrikanische Staaten in der Sahelzone in Fragen der Sicherheit mit Material und Ausbildung unterstützen. Außerdem haben Verteidigungsministerin von der Leyen und ihr französischer Amtskollege Le Drian heute ein Abkommen unterzeichnet, bei dem es um den gemeinsamen Betrieb von Herkules-Transportmaschinen geht. Christoph Bressel informiert.
Klobige, wenig elegante Transportflugzeuge können ganz schön viel europäischen Geist verkörpern.
Vive l'amitié franco-allemande. Vive le projet européen,
sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in einer Rede anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes für den französischen Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft, es lebe das europäische Projekt. Während des Besuchs des französischen Politikers in Berlin unterzeichneten beide auch ein Regierungsabkommen. Die beiden Länder wollen eine gemeinsame Fliegerstaffel betreiben. Jedes Land soll bis zu 6 Maschinen des Typs C-130J von Lockheed Martin kaufen. Und weil es billiger ist, den Betrieb an einem Standort zu organisieren, beabsichtigen die beiden Verteidigungsministerien, die Staffel in der Nähe von Paris zu stationieren. Einsatzbereit ab 2021. Aus der Not geboren ist dieser Schritt ein politisches Signal für eine weitere verstärkte Zusammenarbeit in der EU.
Gemeinsam sind wir überzeugt, dass unsere Sicherheit der Bereich ist, wo es heute richtig und wichtig ist zu sagen, mehr Europa.
Mehr Europa auch deswegen, weil die Bundeswehr schon bald ihre altgedienten Transall aussortieren will. Die Flugzeuge sind seit Jahrzehnten im Dienst. Eigentlich sollen die neuen A400M den Transport übernehmen. Die sind jedoch so groß, dass sie nicht überall landen können. Das Problem wurde vor allem in Mali deutlich. Frankreich traf das noch viel stärker. Doch auch die Bundeswehr braucht Transportkapazitäten und muss im Norden des Landes unter widrigen Umständen landen. Deutschland ist mit bis zu 1.000 Soldatinnen und Soldaten in Mali im Einsatz. Über die Anschaffung der neuen Flugzeuge muss auch der Bundestag abstimmen, allerdings nicht vor der Bundestagswahl. Die beiden Verteidigungsminister einigten sich auch auf eine intensivere Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Staaten in der Sahelregion. Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad sollen mehr Hilfen erhalten, um selber für die Sicherheit in der Region sorgen zu können. In der Sahelzone werde auch die Sicherheit Europas verteidigt, sagte Le Drian.
Ein 16-jähriger Syrer wurde heute in Köln wegen der Vorbereitung eines Terroranschlags zu 2 Jahren Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er einen Bombenanschlag geplant hatte. Jochen Hilgers hat den Prozess beobachtet.
Das Kölner Landgericht hat einen 16-jährigen syrischen Jugendlichen zu 2 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Ihm war vorgeworfen worden, einen Terroranschlag geplant zu haben. Das Gericht sah die Verhängung einer Gefängnisstrafe für notwendig an, aus erzieherischen Gründen. Das Urteil fiel dennoch vergleichsweise milder aus, da die Planung offensichtlich noch in den Anfängen steckte, der Täter noch sehr jung ist und insgesamt niemand zu Schaden kam. Der syrische Flüchtling, so war in dem nicht öffentlichen Prozess herausgekommen, hatte sich in Köln in einer Flüchtlingsunterkunft in kürzester Zeit radikalisiert. Er hätte nach Feststellung des Gerichts über einen Kontaktmann Anleitungen zum Bombenbau bekommen. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler Gaskartuschen, Nähnadeln und anderes Material, das für den Bau eines Sprengsatzes geeignet gewesen wäre. Bernhard Scholz, einer der beiden Pflichtverteidiger des Angeklagten, sah darin allerdings wenig Beweiskraft.
Es sind Utensilien gefunden worden, mit denen man hätte eine Bombe bauen können. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, glaube ich, kann man in jedermanns Haushalt nach Hause kommen und da irgendwelche Utensilien zusammenfinden, mit denen man nachher eine Bombe bauen kann. Wenn man das mal bedenkt und zum anderen vielleicht die Lebenssituation bedenkt, dass Gaskartuschen gefunden wurden, aber die Familie in einer Turnhalle wohnt und das ganz normal zum alltäglichen Kochen gehört, was die Familie auch so bestätigt hat, meine ich, ist da nicht mehr viel dran.
Den entscheidenden Hinweis an die Ermittler gaben Mitglieder einer Moscheegemeinde. Der 16-Jährige war im September vergangenen Jahres daraufhin von Spezialeinsatzkräften der Polizei in der Flüchtlingsunterkunft festgenommen worden. Die Familie, die als überdurchschnittlich gebildet gilt, war zuvor aus Syrien nach Köln gekommen. Der Vater gehörte der Opposition gegen Machthaber Assad an. Er will nicht mitbekommen haben, dass sein Sohn offenbar mit dem IS sympathisierte. Bis heute ist auch unklar geblieben, mit wem der 16-Jährige im Internet überhaupt Kontakt hatte, ob sein Chatpartner tatsächlich dem IS zuzurechnen war. Verteidiger Scholz glaubt nicht an IS-Verbindungen.
Er hat sich vielleicht in die Richtung mal interessiert und dort auch kundig gemacht im Internet, das ist richtig. Das hat sich auch im Rahmen des Prozesses so gezeigt. Allerdings ist es nicht der Gestalt, dass man sagen kann, dass es hier eine ernsthafte Verknüpfung oder ein ernsthaftes Bestreben zu einer Zugehörigkeit gab.
Der 16-Jährige hatte immer wieder beteuert, dass er keinen Anschlag geplant habe. Sein zweiter Pflichtverteidiger, Michael Murat-Sertsöz, hatte daher auf eine mildere Strafe gehofft, die aus seiner Sicht eine Resozialisierung befördert hätte. Immerhin saß der 16-Jährige bereits 7 Monate in Untersuchungshaft.
Im Grunde kann man keine vernünftigen Programme da drin anstoßen. Richtig wäre es, den Angeklagten so oder so, entweder mit einem Freispruch oder einer Bewährungsstrafe, heute aus der Haft zu entlassen und bestimmte Auflagen zu machen, um auf ihn Druck auszuüben, eben so ein bisschen an die enge Leine zu nehmen, wenn ich das mal so sagen darf, und ihn ein vernünftiges Leben zu führen.
Weitere Monate muss der 16-Jährige jetzt also in Haft verbringen. Die Staatsanwältin hatte eine Gefängnisstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten gefordert.
Gelegentlich werden auch in Deutschland Bußgelder fällig wegen überlanger Verfahrensdauer. Heute nun legte die EU-Justizkommissarin eine Statistik aus dem Jahr 2015 vor, wonach zivilrechtliche Streitigkeiten in erster Instanz im Schnitt 190 Tage dauern. Deutschland liegt dabei im Mittelfeld. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Luxemburg liegt ganz weit vorn, Italien ganz weit hinten und Deutschland in der Mitte, wenn es um die Dauer von Gerichtsverfahren in Europa geht. Der Bericht, den die EU-Kommission vorgestellt hat, bezieht sich auf das Jahr 2015. In Deutschland dauerten zivilrechtliche und handelsrechtliche Verfahren im Schnitt 190 Tage. Verwaltungsverfahren allerdings fast doppelt so lang. Deutschland liegt mit 150 Euro Ausgaben für Gerichte pro Jahr und Einwohner hinter Großbritannien an 3. Stelle. Bei der Zahl der Richter liegt Deutschland im europäischen Mittelfeld. Es kommen etwa 24 Richter auf jeweils 100.000 Einwohner. Laut Bericht arbeiten die Gerichte in Luxemburg am schnellsten. Zivil- und Handelsverfahren dauerten dort im Durchschnitt nur 86 Tage. Luxemburg gibt das meiste Geld für sein Gerichtssystem aus und hat im europäischen Vergleich auch die meisten Richter. Italien dagegen befand sich 2015 an 3. Stelle mit einer Dauer von 527 Tagen pro Gerichtsverfahren. Als Gründe für die lange Verfahrensdauer nannte EU-Justizkommissarin Vera Jourova zu komplizierte Abläufe und zu wenige Mitarbeiter bei den Gerichten, sowie die Tatsache, dass Informationstechnologie zu wenig genutzt werde.
Das Problem ist nicht neu. Weil Unterhaltspflichtige für ihre Kinder nicht zahlen können oder nicht wollen, geht der Staat in Vorleistung. Später holt er sich das Geld, den sogenannten Unterhaltsvorschuss, von den säumigen Zahlern zurück. Neu ist, dass, wie heute die FAZ berichtete, rund 850 Millionen Euro aufgebracht werden müssen und der Staat anschließend auf gut 2/3 der Kosten sitzen bleibt. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Betroffen sind überwiegend Mütter, die kein Geld von den Vätern bekommen. In solchen Fällen springt der Staat ein und zahlt einen Unterhaltsvorschuss, erklärt Verena Herb, Sprecherin des Bundesfamilienministeriums.
Es gibt ja durchaus Väter und es ist leider auch der Großteil jener, die das einfach nicht zahlen können. Und dann springt der Staat halt eben ein, um diese Ausfallzahlung, so nennt man, oder Ausfallleistung zu bezahlen.
Der Staat versucht dann aber, sich das Geld von den Vätern zurückzuholen. Das aber funktioniert sehr oft nicht. Nur 23% der ausgezahlten Unterhaltsleistungen bekommt der Staat zurück. Das liegt vor allem daran, dass viele der Väter, die eigentlich Unterhalt zahlen müssten, nur ein geringes Einkommen haben oder selbst auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Es gibt allerdings auch mutwillige Verweigerer, Väter, die einfach nicht zahlen wollen. Und dann gibt es Fälle, in denen der Vater unbekannt ist. Auch dann kriegen die Behörden ihr Geld nicht zurück. So kommt es, dass der Staat von ausgezahlten 840 Millionen Euro nur 190 Millionen Euro zurückbekommt. Im kommenden Juli wird der Unterhaltsvorschuss ausgeweitet. Es gibt ihn dann bis zum Alter von 18. Bislang lag die Grenze bei 12 Jahren. Und der Staat zahlt den Unterhaltsvorschuss auch insgesamt länger, bis zu 18 Jahren. Bislang gilt eine Begrenzung auf 6 Jahre. Also eine deutliche Verbesserung für alleinerziehende Mütter. Für den Staat allerdings wird es deutlich teurer.
Lenkte ein 47-jähriger Mann gestern Morgen in Verden an der Aller aus Frust über die Behörden sein Auto ins Rathaus der niedersächsischen Kleinstadt? Über das Motiv des Mannes ist offenbar nur so viel klar. Es war kein Terroranschlag. Das bestätigte heute der Bürgermeister bei einer Pressekonferenz, von der Maren Mommsen berichtet.
Bürgermeister Lutz Brockmann stand noch sichtlich unter Schock, als er erklärte, wie es mit der Verwaltungsarbeit in seiner Stadt weitergehen soll. Klar ist, die Reparaturarbeiten an dem betroffenen neuen Rathaus, dem Hauptverwaltungsgebäude der Stadt, werden noch Wochen, teilweise sogar Monate dauern. Die Stadt hat deshalb am Morgen bereits Ersatzräume bei der Stadtbibliothek angemietet. Außerdem haben alle umliegenden Kommunen ihre Hilfe angeboten, zum Beispiel um beim Ausstellen von Reisepässen zu helfen. Denn der Fingerabdruckscanner der Stadt Verden wurde bei dem Brand zerstört. Ein Drittel der Räume des Rathauses müssen in den nächsten Wochen von Ruß gereinigt werden. In einem weiteren Drittel seien kleinere Reparaturen notwendig, sagte der Bürgermeister. Die anderen Räume seien durch das Feuer weitgehend zerstört und müssten ganz neu aufgebaut werden. Über den Täter und sein Motiv ist derweil noch nicht sehr viel Neues bekannt geworden. Nur so viel, die Staatsanwaltschaft Verden hat am Nachmittag Haftbefehl wegen Brandstiftung und versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion beantragt.
Und soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.